Samstagabend, es ist 20 Uhr. Hier ist Osthessenfunk mit dem monatlichen Rundspruch von der Wasserkuppe und den neuesten Themen und Terminen aus der Funktechnik. Die Bundesnetzagentur hat nun im Zuge der öffentlichen Anhörung zum Vorhabenplan 2018 den Brief des Rundentisch Amateurfunk beantwortet. Zur Annahme des RTA, dass die Störungsbearbeitung und deren Vollzug unzureichend sei, konterte die BNetzA, dass es mit der neuen EMV-Richtlinie und ihrer Vorgängerschrift keine Verschlechterung für den Amateurfunk gegeben hat. Zum Thema PLC-Störungen wies die Behörde darauf hin, dass man in der heutigen Zeit nicht mehr den Grund der Informationsfreiheit nennen kann, wenn man Kurzwellenrundfunk empfangen möchte und dies durch Störungen nicht geht. Die Bundesnetzagentur meint, der Rundfunkempfang entwickelt sich weg vom terrestrischen Empfang. Mit Satellitenkabel und IPTV wäre der Informationsfreiheit Genüge getan. Kurz-, Mittel- und Langwellen bräuchte man dazu nicht nutzen. Beim Thema Marktüberwachung möchte die Bundesnetzagentur kein Exempel statuieren. Man muss die Sache im Einzelfall sehen. Bei nicht konformen Produkten aus dem Ausland würden hohe Strafen nur die deutschen Händler treffen. Der Bundesnetzagentur ist es laut ihrer Aussage nicht möglich, eine Technik in Deutschland zu verbieten. Daher werden sie auch kommende kabelgebundene Technologien wie zum Beispiel DOCSIS 3.1 begleiten und auf die Grenzwerte pochen. Der 171 Meter hohe Sendeturm auf dem hessischen 609 Meter hohen Berg Angelburg bei Hirzenhain soll zum 24. April abgeschaltet werden. Rund 5000 Haushalte könnten danach keinen DVB-T-Empfang mehr haben. Als Grund für die Abschaltung werden Einsparvorgaben bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten angegeben. Den Nutzern wird geraten, auf den Sender Feldberg oder Rinnberg umzusteigen. Es besteht aber Zweifel daran, ob dies tatsächlich so reibungslos funktioniert. Am 28. Februar startete der erste Amateurfunk-Lizenzkurs, dem man per Teamviewer-Meeting beiwohnen kann. Die Idee hatte der Deutsche Amateur-Radio-Club Ortsverband Offenbach, der diesen Fernkurs per Teamviewer immer mittwochs um 20 Uhr abhält. Es ist zu erwarten, dass weitere Ortsverbände diese Technik nutzen werden, um den Nachwuchs auszubilden. Wird es bald Frühling? Die Kraniche jedenfalls sind schon wieder auf ihrem Weg in die Sommerquartiere. Erste Funkamateure melden schon Signale am Himmel und auch der NABU berichtet über 6500 Kraniche über Hessen, die in den letzten Tagen wieder Richtung Norden zogen. Für die Ornithologie der Kraniche gibt es private Beobachter und sogar ganze Gruppen, die sich auf die Lauer legen, um den Zug der Vögel zu beobachten. Aber auch die Funkamateure und Hobbyfunker können helfen. Mit der Radiotelemetrie wird untersucht, welche Größe Kranichreviere für eine erfolgreiche Aufzucht haben müssen, welche Gegenden Kraniche bevorzugen, wie diese Flächen strukturiert sind und um welche Orte die Kraniche einen Bogen drumherum machen, weil sie sich wegen etwas gestört fühlen. Mit einem Amateurfunkgerät oder einem Scanner sind die Kraniche selbst schon mit kleinen Antennen im UKW 2 Meter Band zu hören, da sie hoch in der Luft fliegen und keinerlei Hindernisse dazwischen sind. Die Frequenzen deutscher Kraniche liegen zwischen 148,024 und 148,974 MHz, die Frequenzen estnischer Kraniche bei 149,205 bis 149,602 MHz und die der schwedischen zwischen 151,605 bis 152,145 MHz. Auf den unterschiedlichen Sendefrequenzen kann man ein pulsierendes Piepen hören, das sich jede Sekunde wiederholt. Den Empfänger sollte man im CW- oder SSB-Modus betreiben. Die Frequenzen können von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Meldungen von Kranichzügen nimmt das Kranichschutzzentrum des NABU entgegen. Infos gibt's auf der Internetseite www.kraniche.de. 4 LKWs mussten bisher aus einem Feldweg bei Rinteln vom Pannendienst geborgen werden. Anstatt auf die Straße zu schauen, vertrauten die LKW-Fahrer anscheinend blind ihrem Navi. Der Automobilclub Europa stellt indes die Theorie auf, es müssten Funkpiraten sein, die die Navigationsgeräte manipulieren oder die Fahrer per CB-Funk absichtlich auf eine falsche Route locken. So stand es am 14. Februar in der Schaumburger Zeitung. weil ein 49-jähriger Fotojournalist bereits mehrfach wegen Abhören des BOS-Funks auffällig geworden ist und eine hohe Rückfallquote bestehe, entschied sich das Memminger Landgericht für 4 Monate Haft ohne Bewährung. Diese Entscheidung rührte auch daher, dass der Angeklagte kein Unbekannter war. Während der Verhandlung wurden 16 Strafbestände von ihm vorgelesen. Die Taten waren übrigens letztes Jahr. Mittlerweile ist bei ihm in der Gegend nun auch der Digitalfunk da. Und da sieht sowieso schlecht aus mit dem Abhören. Deswegen verstehe ich jetzt nicht, dass da eine hohe Rückfallquote bestehe. Aber naja, gut. 4 Monate Haft für BOS-Funk hören. Oh, das ist natürlich eine richtig harte Straftat. Für manch andere bekommt man nicht so viel. Seitdem der Sturm Friederike am 18. Januar über Deutschland zog, war der Digital-BOS-Funk auf dem Mast bei Ernsthausen im Kreis Waldeck-Frankenberg tot. 2 Antennenkabel rissen, als Bäume auf den Mast stürzten. Erst 5 Wochen später wurde der Sturmschaden repariert. Die Feuerwehr behalf sich derweil mit ihrer analogen Technik. Ein 43-jähriger Hobbyfunker aus Neuwied erwarb ahnungslos im Internet ein Funkgerät. Als dies bei ihm ankam, stellte er als sachkundiger Funker fest, dass es sich dabei um ein Funkgerät einer deutschen Behörde handelt. Eine Überprüfung bei der Polizei ergab, dass dieses Funkgerät vor 4 Jahren bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft in Ingelheim am Rhein gestohlen wurde. Somit musste er das Gerät bei der Polizei in Neuwied lassen. Gegen die Verkäuferin aus dem Internet wird jetzt ermittelt. Das gab die Polizeiinspektion Neuwied in einer Pressemitteilung bekannt. Bitte nicht stören! Eine Initiative gegen elektromagnetische Umweltverschmutzung. Die besorgniserregende Nachrichten über Umweltverschmutzung, insbesondere unserer Atemluft und des Trinkwassers, sind täglich Thema in allen Medien. Warum jedoch wird versäumt, die Umwelt in Bereichen, die man nicht sehen kann und schmecken kann, die unser Leben aber dennoch stark beeinträchtigen, zu schützen? Fragt sich Christian Enstfellner vom Deutschen Amateur Radio Club und bezieht sich in einer Pressemitteilung auf die zunehmende Verschmutzung der Funkfrequenzen. Hoffen wir, dass diese Mitteilung viele Medien und ihre Leserschaft in Deutschland erreicht. Der 240 Meter hohe Sendemast bei Tannenfeld schickte seit 40 Jahren den Deutschlandfunk über den Äther in den Osten der Republik. Am 27. Februar wurde er abgerissen. Wir sind es inzwischen gewohnt, dass nach und nach die analoge Technik wegfällt und der Digitalisierung weicht, sagt Steffen Degen aus Glashütten der Neuen Presse. Er war jahrelang für den Sender bei Turnau zuständig. Es war gegen 2:30 heute Mittag, als ich Schreie auf einer Frequenz im 20 Meter Amateurfunkband hörte. Gerade hatte ich mit einem Funkamateur aus New York gesprochen, berichtet ein deutscher Funkamateur aus Kolumbien, gestern in einer Nachricht, die Osthessenfunk erreichte. Er dachte erst an einen Scherz oder einen Störer, bis die Person ihr Rufzeichen nannte. Es handelte sich dabei ebenfalls um einen Funkamateur, der am unteren Niederrhein wohnte. Der Funker war aus seinem Rollstuhl gestürzt und hatte um Hilfe gerufen. Glücklicherweise war die Fox-Automatik seines Funkgerätes aktiviert, sodass er dieses mit seiner Stimme zum Senden bringen konnte. Der Funkamateur aus New York, der zufälligerweise Angehörige des Verunglückten kannte, versuchte diese per Telefon zu erreichen. Auch aus Kolumbien wurden Notrufe per Echolink nach Deutschland geschickt, die wiederum durch andere Funker die Polizei erreichten. Hilfe war dann schnell unterwegs. So etwas hatten wir noch nicht gehabt, dass ein Notruf aus Deutschland über Kolumbien per Amateurfunk zur Polizei nach Deutschland zurückgelangt, sagte ein Polizist. Dem Rollifahrer geht es wieder gut und man konnte im Laufe des Tages auch schon wieder mit ihm funken, war der Nachricht zu entnehmen. Die Polizeistation in Wesel bestätigte den Vorfall telefonisch gegenüber Osthessenfunk. 2 laute Knalle zuckten durch das Tal. Dann fielen sie um. Die 363 Meter hohen Türme des Donebacher Langwellensenders, der seit 1967 das Programm des Deutschlandfunks erst auf 151 kHz und ab 1975 auf 153 kHz übertrug. Seit gestern Mittag sind die 2 Masten, die man weithin sehen konnte, Geschichte. Die nächsten bekannten Veranstaltungstermine. Heute und morgen findet das Amateurfunktreffen in Gießen-Kleinlinden statt. Heute war Bastlermesse. Morgen findet der Funkflohmarkt statt. Auch Vorträge oder die US-Lizenzprüfung kann man besuchen. Das Funkrallye-Team Fulda startet auch dieses Jahr wieder eine Fuchsjagd in der Hexennacht. Am 30. April sendet das Funksignal ab 19.30 Uhr irgendwo in Osthessen. Die Teilnahme ist kostenlos und der Startpunkt kann selbst gewählt werden. Der neue Frequency-Contest über mehrere Funkanwendungen wird von der HNDX-Gruppe für den 19. Mai ausgerufen. Infos zu diesem und den anderen Contesten findet ihr auf hndx.de. Am 16. Juni findet der Radio Activity Day statt. Infos unter funkfreunde.net. Ebenfalls soll am 16. Juni der FM-Contest im CB-Funk stattfinden. Und außerdem ist ein Funkertreffen für das Wochenende vom 15. bis 17. Juni im Odenwald geplant. Nähere Informationen folgen. Am 7. Juli findet der SSB-Contest im CB-Funk statt. Die CB-Funkrunde Rhön-Vogelsberg lädt am 21. Juli zum Funkertreffen ein. Auch hier werden noch nähere Informationen bekannt gegeben, aber der Termin steht schon mal. Der AM-Contest im CB-Funk findet am 11. August statt. Und vom 17. bis 19. August findet das 4. Rhein-Main-Funkertreffen in Schafheim statt. Der nächste Rundspruch wird wieder wie gewohnt am ersten Samstag nächsten Monat, am 7. April um 20 Uhr auf CB-Funkkanal 61 gesendet. Weitere Informationen bekommt ihr im Internet unter www.osthessenfunk.de oder auf der Facebook-Seite von Osthessenfunk.